Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
So, einen wunderschönen guten Morgen euch. Ich freue mich, dass wir gemeinsam hier sein können, um Ostern zu feiern. Mein Name ist Carsten, einer der beiden Pastoren hier im Projekt X. Und wir feiern heute die wichtigste Person der Weltgeschichte, Jesus Christus. Wir feiern die Auferstehung von Jesus. Das ist eine Tatsache, an der alle Christen, tatsächlich alle Christen aller Sprachen, aller Kulturen, aller Länder, aller Kirchen sich einig sind und bis heute festhalten, dass Jesus tot war und nach 3 Tagen zurück ins Leben gekommen ist. Das nennen wir Auferstehung. So, die Auferstehung, wir starten einfach mal direkt unsanft rein, ist eine sehr umstrittene Tatsache. Vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht denkst du, okay, Weihnachten, da kann ich ein bisschen was mit anfangen, hier Geschenke und so. Aber Auferstehung, Jesus war in Summe schon eigentlich ein ganz netter, cooler Typ. Aber kriege ich den nur in Kombination mit der Auferstehung? Das geht so quer runter, dass jemand vom Tod ins Leben zurückkommt. Und du fragst dich vielleicht, muss man eigentlich sein Denken ausschalten, um an sowas zu glauben, was wir gerade eben bekannt haben? Frank hat gesagt, er glaubt das. Muss man eigentlich sein Denken dafür ausschalten, um sowas zu glauben? Oder gibt es nicht vielleicht doch vom Denken her mehr dazu zu sagen? Vielleicht lebst du auch schon mit Jesus, vielleicht bist du länger mit ihm unterwegs schon und ertappst dich dann doch immer wieder mal, wie du das in Frage stellst und weißt gar nicht, darf ich so denken, darf ich das auch anzweifeln? Und ertappst dich dabei, wie du dich hinterfragst oder deinen Glauben hinterfragst, kann das wirklich sein, dass Jesus tot war und zurück ins Leben gekommen ist? Kann das wirklich sein? Also, ganz egal, wo du Jesus gegenüberstehst, ob du auf der Suche bist, ob du mit ihm lebst und solche Gedanken kennst, alles ist gut. Es gibt keine Denkverbote. Gut, dass du hier bist mit deinen Zweifeln, mit deinen Gedanken. Mein Ziel für heute ist, ich würde dir gerne ein bisschen Futter mitgeben für deine Gedanken. Ich würde dir gerne ein bisschen was mitgeben, über das du noch länger nachdenken kannst, mehr nachdenken kannst, damit du ein paar Gedanken gibst, die du zu Hause weiter bedenken kannst. Und mein Ziel danach ist, dass du Jesus besser kennenlernst, dass du dich quasi auf eine Reise begibst, wenn du noch nicht auf der Reise bist oder wenn du schon auf dieser Reise bist, einfach dich Jesus annäherst, dass du mehr und mehr ihn kennenlernst. Durch das, was ich dir heute sage, während du dich fragst, Auferstehung, kann man das denn Ostern, ja, Auferstehung, ist das zu glauben? Kann man das wirklich glauben? Seit 2000 Jahren läuft diese Botschaft jedes Jahr um die Welt. Jesus lebt. Das sind fast 2000 Osterfeste. Was ist da dran? Kann man wirklich in unserer Zeit wirklich als vernünftiger und mitdenkender Mensch an so etwas glauben wie Auferstehung? Geht das? So, und es sieht so aus, als ob es von Anfang an ein paar Fragen dazu gegeben hat. Ja, also selbst die engsten Freunde von Jesus konnten das zu Beginn kaum oder gar nicht glauben. Also auch die haben ernsthafte Fragen dazu gehabt. Es war von Anfang an eine Botschaft, die in den Gassen und an den Stammtischen damals heiß diskutiert worden ist. Es war von Anfang an sehr umstritten. Also wir heute, wir meinen ja immer, wir seien intelligenter als vorherige Generationen. Und das, glaube ich, ist ein Märchen, von dem wir uns tatsächlich verabschieden müssen. Erst recht, wenn es um existenzielle Fragen geht. Menschen zu früheren Zeiten haben, was existenzielle Dinge wie Tod, Leben, Sinn, Ewigkeit angeht, so unglaublich gute Gedanken sich gemacht. Überleg mal, die ganzen griechischen Philosophien, die wir von damals noch haben. Eigentlich kann man sogar sagen, alles, was wir heute haben, ist nur irgendwie eine Spielart von dem, was alles schon mal da gewesen ist. Ja, also, für die Menschen damals war auch schon klar, wenn du tot bist, bist du tot. So einfach ist das. Wenn du an einem römischen Kreuz in der Mittagshitze erstickst und ausblutest und alle stehen da rum und sehen das, gibt es keine zwei Meinungen. Dann bist du tot und dann bleibst du auch tot. Und das bedeutet zwangsläufig, du lebst nicht mehr. So, die meisten Historiker heute sind sich einig, dass das Grab von Jesus leer war. Ja? Die Frage ist nur, warum war es leer? Was ist die beste Erklärung? Warum war das Grab von Jesus leer? Das ist ja letztlich die Basis für Ostern, das leere Grab von Jesus. Warum war das Grab leer? Das ist der Punkt, an dem es auseinandergeht. Was ist die beste Erklärung und eine wichtige Frage, der wir uns stellen müssen? Vielleicht im Kern, auch wenn du darüber nachdenkst, auch deine Frage, wenn du Zweifel darüber hast, ob Jesus wirklich auferstanden sein kann. Und nochmal, ich mache dir Mut, nimm diese Fragen ernst, such nach Antworten. Die gibt es nämlich. Wir können begründet an die Auferstehung von Jesus glauben. Und uns bleibt nicht nur das blinde Klammern an ein vermeintlich erfundenes Märchen, was Leute irgendwie vor 2000 Jahren ausgeheckt haben. Es gibt Gedanken, die wir uns machen können, und dazu brauchen wir heute tatsächlich unseren Kopf zum Nachdenken. Und das sieht von hier vorne aus sehr gut aus. Ihr habt alle euren Kopf dabei. Von daher lade ich euch ein, kräftig mitzudenken. 5 Fragen gebe ich euch jetzt mit zum Weiterdenken. Wenn du denkst, was? 5 Fragen ist aber ganz schön viel. Das stimmt, das ist viel. Ich habe eben mal da vorbeigeschaut. Das sind alles Dinge, die können nicht mehr kalt werden. Die sind kalt. Also wir haben die nächsten 2,5 Stunden Zeit, um uns intensiv Gedanken zu machen über die nächsten 5 Fragen. Erste Frage, die ich dir gerne mitgeben würde, ist zur Frage, was kann man zur Auferstehung sagen? Und zum leeren Grab, was wir von Jesus, wie gesagt, wo Historiker sich einig sind, ist das hier. Wo sind eigentlich die Gegendarstellungen zur Auferstehungsgeschichte der Christen? Und ich meine wirklich ernsthafte Herausforderungen der Geschichte der Christen. Das meiste, was wir über die Auferstehung von Jesus wissen, haben wir aus 4 Berichten über das Leben von Jesus, die nennt man Evangelien. Ja, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes sind die Menschen, die über das Leben von Jesus geschrieben haben. So, alle 4 waren Christen. Mindestens 2 von denen haben Jesus persönlich gekannt. Wenn du also ein mitdenkender Mensch bist, könntest du sagen, hallo, das meiste, was wir über die Auferstehung von Jesus wissen, wissen wir von diesen Typen, die waren ja wohl kaum objektiv, oder? Die könnten sich doch abgesprochen haben und alles miteinander ausgedacht haben. Und es wäre total sinnvoll von dir, diesen Einwand zu machen. Aber was wir auch wissen müssen ist, von den 4 Berichten und auch wissen ist, dass sie nach relativ kurzer Zeit weit verbreitet waren in einem großen geografischen Gebiet. Ein sehr großes Gebiet, ich erzähle euch gleich noch ein bisschen was dazu. Und sie prallten dabei auf verschiedene andere Religionen, Philosophien, Weltanschauungen, alles was es da in dem Gebiet so gab. Jetzt frage ich mich, ist das nicht ein bisschen komisch, dass wir aus dieser Zeit und bei diesen ganzen Weltanschauungen, auf die es geprallt ist, keine einzige vernünftige Gegendarstellung haben zur Auferstehungsgeschichte der Christen. Keine einzige. Denkt mal darüber nach, das ist wirklich sehr wichtig. 4 Leute schreiben Bücher, in denen sie eine echt seltsame Behauptung aufstellen. Da war ein Mensch, der hieß Jesus, der war tot und jetzt lebt er wieder. Würde man nicht erwarten, dass es bei den ganzen Menschen, Weltanschauungen, Denkern, Religionen 1 oder 2 Leute gibt, die aufstehen und sagen, das kann ich so nicht stehen lassen, das tut mir leid, das kann ich unmöglich so stehen lassen, dass einer der anderen Denker sich hinsetzt und das herausfordert und irgendwie eine bedeutende Gegendarstellung zu Papier bringt. Vielleicht sogar ein Augenzeuge der Kreuzigung, der sagen würde, tut mir leid, ich war dabei, es ist dummes Zeug, ich war dabei, er war tot, ich habe es selbst gesehen, er ist tot geblieben. Nichts. Gar nichts aus dieser Zeit. Das ist komisch, ehrlich gesagt, weil wir wissen, dass die Welt bis heute so funktioniert. Ja? Jemand behauptet was, setzt was in die Welt, es dauert nicht lange, bis von irgendwoher eine Herausforderung kommt. Eine kritische Hinterfragung. Wir haben das in der Zeit damals, gibt es das genauso schon. Plinius der Ältere zum Beispiel, ein römischer Gelehrter, schreibt in seinen Büchern was von Einhörnern und von komischen Heilungsmethoden. Und es dauert nicht lange, bis andere auftreten, wie Seneca, ja, Lateinunterricht, wenn du dich erinnerst, oder Galen, ein griechischer Gelehrter, die das öffentlich kritisieren und herausfordern. Tacitus, ein römischer Geschichtsschreiber, stellt in seinen Werken Nero als brutalen Typ dar, den römischen Kaiser Nero, und sagt, der hat Rom angezündet bei dem großen Brand in Rom. Und es dauert nicht lange, bis die kaiserliche Propaganda darüber hinwegzieht und Nero darstellt, nein, das war ein super großzügiger Typ, schau doch mal, er hat doch Rom wieder aufgebaut. Also das funktioniert immer so. Darstellung, Gegendarstellung, wieso haben wir das nicht bei der Auferstehung? So, wenn du sagst, viel zu abstrakt, kann ich mir nicht vorstellen, pass auf. Stell dir vor, ich würde ein Buch schreiben. An irgendwas, an das ich mich gut erinnern kann. Und die Wahrheit ist, ich schreibe ein Buch, nämlich über unser legendäres Weekend, was wir einmal im Jahr haben. Unser letztes legendäres Weekend. Wenn du das Projekt X nicht so gut kennst, wir haben Wir haben einmal im Jahr eine Wochenendfreizeit, wo wir als Gruppe zusammen sind und ins Allgäu fahren. Und viele von euch waren schon dabei. Legendäre Zeit. Da verkleidet sich dann auch oft jemand als Nikolaus. Genau, wenn du auf diese Art und Weise erfährst, dass es nicht der Echte ist, tut es mir leid. Nein, das ist jemand verkleidet von uns. Jetzt mal war es der Marco, der sitzt hier ganz vorne. Genau. Super coole Zeit. Genau, und darüber schreibe ich gerade ein Buch und ich bin fast fertig. Ich zitiere mal aus diesem Buch. Ja? Das Weekend 2025 im Allgäu war einfach unglaublich. Wir freuten uns an der gemeinsamen Zeit und an der schönen Natur. Später am Abend standen einige auf dem Balkon unterm Sternenhimmel mit Blick auf Neuschwanstein. Brigi war dabei, an Silvi kann ich mich erinnern und an Verena. Gegen 23 Uhr war da auf einmal ein extrem grelles Licht. Wir dachten erst, das sei ein Scherz von dem Hausleiter. Die draußen standen, vielleicht 10 oder 15 Leute, so genau weiß ich das nicht mehr, waren geblendet von dem Licht, was auch ziemlich heiß war. Ich weiß noch, wie ein paar weggerannt sind. Plötzlich ging alles ganz schnell. Die dabei waren, ihr erinnert euch, ja? Ging alles ganz schnell. In dem Licht öffnete sich eine Luke, heraus kam ein Sog und 5 oder 6 von uns wurden nach oben gerissen. Michael Swirsi war dabei und das Nikolaus-Kostüm von Marco sank lautlos zu Boden. Dann ging die Luke zu und das Raumschiff war blitzschnell verschwunden. Die wir noch da standen, sagten 2 Minuten kein Wort. Dann fing einer an zu weinen und ein anderer schrie immer, die sind weg, die sind weg. Das war Basti. Hammerbuch. Erscheint nächste Woche. Also, jetzt ist also. Was glaubt ihr, wenn ich das so veröffentlichen würde und die Bücherlisten in Deutschland auf den Kopf stellen würde? Wie lange würde das wohl dauern, bis Leute von dem Weekend kommen würden und sagen würden, ich war auch dabei, ich hätte was dazu zu sagen. Da war weder Licht noch Lärm noch ein Raumschiff und ich glaube auch nicht, dass ein Raumschiff diesen Kasten zurückgelassen hätte. Also, wie lange würde das wohl dauern, bis das herausgefordert wird? Wieso fordert niemand die Evangelien in dieser Weise heraus? Wir finden gegen Ende des ersten Jahrhunderts finden wir Spott und Polemik, aber keine vernünftige Gegendarstellung. Wir finden im Jahr 250 ungefähr eine Auseinandersetzung von einem Theologen, der Origenes, mit jemand anderen, aber das ist viel zu spät. Das sind keine Augenzeugen mehr, da ist niemand mehr dabei. Vielleicht, weil es kein Packende gibt für eine Gegendarstellung gegen ein leeres Grab. Vielleicht gibt es keine, weil es einfach kein Packende gab, so etwas zu schreiben. Zweite Frage, lass uns über das hier nachdenken. Warum sind die Berichte so wenig abgesprochen? Wenn du schon mal im Neuen Testament gelesen hast, wirst du feststellen, okay, wenn die Jungs jetzt hier am Tisch sitzen würden, da hätte ich schon mal eine Frage zu. Also ich meine damit, dass die Berichte über die Kreuzigung und über die Auferstehung von Jesus alles zeigen, aber bestimmt keine Merkmale von gemeinsamen Absprachen. Gar nichts davon. Und auch keine Anstrengung, so glaubwürdig wie möglich zu klingen. Also im Gegenteil, man muss sogar sagen, wenn sie denn eine gemeinsame Strategie verfolgt haben sollten, hätten sie besser mal miteinander geredet, dann wäre nämlich manches nicht passiert, so wie es drin steht. Und auch das mache ich dir mal mit einem anderen Beispiel deutlich. Bei uns an der Haustür klingelt es immer wieder regelmäßig, ich weiß gar nicht, wer da so alles klingelt, einer will mir immer eine Zeitschrift verkaufen, der Messerschleifer kommt einmal im Jahr, gibt es das bei euch auch, dass Leute an der Haustür klingeln? Genau. Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, wo Staubsaugervertreter kamen? Habe ich tatsächlich mal erlebt. Gibt es immer noch, aber selten. Bei mir tatsächlich hat mein Staubsaugervertreter geklingelt. So, schmeiß mal dein Kopfkino an. Stell dir vor, du bist bei dir zu Hause und dann klingelt es an der Tür und ein Staubsaugermann steht da und fragt, ob er mal dein Wohnzimmer saugen darf, ob er dir mal seinen neuen 5000 Razer XL Super Strong in Aktion zeigen darf, weil die Teppiche sind ja immer alle voll mit Milbenkot. Ne? Das sieht man nicht, aber ganz gefährlich, der Milbenkot. Du denkst dir, komm rein, Milbenmann, du hast viel zu tun, fang an. Ja? Und er saugt und saugt und saugt dein Wohnzimmer und erzählte dabei von den Vorzügen von dem Staubsauger und erzählte, oh, das Ding ist einfach super, das geht nie kaputt. Und der frisst auch fast keinen Strom, Klima, du rettest damit die Welt. Und Ersatzteile, ein Mausklick, 2 Tage später ist alles da. Und du denkst dir am Ende, das sieht super aus, danke, lass ein Prospekt hier und tschüss. Dann sitzt du mit dem Kaffee in deinem schönen, gesaugten Wohnzimmer, guckst dir alles an. Halbe Stunde klingelt es wieder, halbe Stunde später. Du gehst zur Tür, steht der nächste Staubsaugermann da, ob er mal dein Wohnzimmer saugen darf, weil er ist ja immer alles voll mit Milbenkot und so. Du sagst, Wohnzimmer ist gerade schlecht, aber Schlafzimmer ist gut. Komm rein, saug mein Schlafzimmer. Und er saugt und saugt und saugt und du fragst ihn, sag mal, das sieht so krass aus, das Teil, geht das auch kaputt oder hält das irgendwie ewig? Ja, eigentlich sagt man immer, der hält lange, aber ich mache das noch nicht so lange, sagt er. Ich bin ein bisschen neutraler noch, ich habe schon ein paar Kunden auch, wo er kaputt gegangen ist. Und den frisst er auch zu viel Strom. Aber Ersatzteile, ein Mausklick, zwei Tage später sind die alle da. Du sagst, saug weiter, lass ein Prospekt hier und tschüss. So, das Ganze geht noch zweimal so. Jedes Mal erzählen die was anderes. Was leicht anderes. Würdest du das Ding kaufen? Würde man nicht erwarten, dass die sich, wenn sie eine gemeinsame Agenda verfolgen, dass das alles absolut wasserdicht ist und widerspruchslos ist, sodass du kein Packende hast, um ihn zu überführen? Würde man nicht erwarten, dass das alles super zusammenpasst? So, wenn wir ehrlich sind mit den Berichten über Jesus, müssen wir sagen, so ist das da leider nicht. Es wirkt nicht besonders gut abgesprochen. Laut Matthäus und Markus war da nur ein Engel am Grab. Lukas und Johannes sagen, da waren zwei. Matthäus berichtet, Petrus hat Jesus verraten, bevor irgendein Hahn gekräht hat. Ja? Markus sagt, nee, der hat schon zweimal gekräht. Lukas sagt, Petrus ist alleine zum Grab gerannt. Johannes sagt, nee, da war noch jemand bei, nämlich ich selber war dabei. Und deswegen habe ich es gut gesehen. Dann sagt das Neue Testament auch noch, dass die ersten Zeuginnen der Auferstehung ausgerechnet Frauen waren. In der damaligen Kultur, das musst du wissen, war das Wort von Frauen bei wichtigen Sachen nichts wert. Tut mir leid, wenn ich das kränkte, ich habe es auch nicht so gemacht, es war so. Das ist die Kultur damals, das Wort von Frauen bei gewichtigen Dingen war nichts wert. Das heißt, die Leute damals haben es gehört und haben gedacht, das kann doch nur ein Märchen sein. Sonst hättet ihr glaubwürdige Leute rangeholt. So, ausgerechnet das Unglaublichste, wichtigste, theologisch bedeutsamste Eingreifen Gottes in der gesamten Menschheitsgeschichte, ohne dass es nicht eine Kirche, nicht eine Bibel, nicht ein Projekt X, nicht eine Oster-Church-Show, nicht ein Brunch gäbe, ausgerechnet das wird so zuerst von Frauen bezeugt. In einer Kultur, in der alle schon nach Satz 2 sagen, du brauchst nicht weiter sagen, ich glaub dir kein Wort. Das ist wie der Milbenmann, oder? Der vor der Tür steht und sagt, eigentlich würde ich ihn dir gerne andrehen, willst du ihn haben, aber er geht eigentlich dauernd kaputt, nimmst ihn trotzdem. Das passt einfach nicht zusammen. Und gerade dieser Punkt bringt mich persönlich zu dem Schluss, dass was dran sein muss, gerade deswegen muss man genauer hinschauen. Es mögen hier und da Details unterschiedlich sein, geschenkt. In dem Kern sind sich alle einig. Der Kern ist, Jesus war tot und jetzt lebt er wieder. Das ist der Kern, an dem alle vier keinen Zweifel lassen. Alle vier sind sich darin komplett einig. Jesus war richtig tot, ohne Zweifel, und jetzt lebt er richtig wieder. Aus heutiger Sicht würde man wahrscheinlich sagen, die sind alle ein bisschen aufgekratzt, wenn ein paar andere von euch über das Weekend geschrieben hätten. Wäre das auch nicht alles identisch? Vor allem der Bericht von Marco würde mich dann interessieren, aus dem Raumschiff raus, was er wohl innen gesehen hat. Die sind einfach aufgekratzt, aber die Details sind nicht ganz so wichtig wie der Kern. Gerade das macht es echt. So, ein drittes. Wir gehen einen Schritt weiter, was wir bedenken sollten. Eine dritte Frage, wo ist oder wo war eigentlich der Körper von Jesus? Also wenn das Grab leer war und die Historiker sind sich einig, wo war er? Vielleicht hast du dich das schon mal gefragt, wo war er denn? Mit Körper meine ich jetzt nicht heute, sondern eine Woche, einen Monat, ein Jahr alten, maximal bis in diese Zeit. Warum ist diese Frage wichtig? Die ist aus zwei Gründen wichtig. Erstens, das Christentum hat sich sehr schnell verbreitet und anderen Religionen deren Gebiet streitig gemacht. Gebiete, in denen man mit Religion wirklich gutes Geld machen konnte. Als der Glaube an Jesus in diese Gebiete kam, war es vorbei mit den Geschäften. Ja, das frühe Christentum hat mit Geld nichts am Hut gehabt. Also die ganzen historischen Entartungen wie Ablassbriefe und sowas, was wir alles finden, das gab es alles damals nicht. Die Ausbreitung des frühen Christentums hatte mit Geld nichts zu tun, aber es hat anderen die Geschäfte versaut mit Geld und Religion. Das ist der erste Grund, warum diese Frage wichtig ist. Der zweite Grund ist, die Botschaft von Jesus hat für die Römer wie eine politische Bedrohung geklungen. Warum? Weil die Christen haben von Jesus gesprochen als dem ultimativen König, dem höchsten Herrn, dem Sohn Gottes, alles Titel, die auch der römische Kaiser getragen hat. Das heißt, in dem Moment, wo du so eine Botschaft erzählst, gehst du in Widerstand zum römischen Kaiser und für die Römer war klar, da braut sich eine Revolution zusammen. Warum hat keiner von den politischen oder römischen Autoritäten Warum ist keiner von denen einfach zum Grab gegangen, hat es aufmachen lassen und hat gesagt, also hier mit eurer komischen Botschaft, voilà, da ist er, ihr könnt nach Hause gehen. Warum nicht? Wahrscheinlich, weil das Grab leer war. Aber warum war es leer? Vielleicht haben die ersten Freunde von Jesus den Leichnam geklaut und verbrannt. Das ist zwar historisch absolut unwahrscheinlich bis unmöglich, aber nehmen wir für einen kurzen Moment an, es war so. Wenn du vielleicht diese These vertrittst und sagst, naja, also irgendwo muss er hin sein, also ist doch am wahrscheinlichsten oder nicht, dass sie ihn geklaut haben und dann entsorgt haben. Nimm es kurz mal an. Wenn du diese These vertrittst, müsstest du auch Folgendes erklären können. Warum um alles in der Welt hätten sie das tun sollen? Was für ein Grund soll so eine Perspektive eröffnen, dass sie sagen, das ist eine coole Story, das machen wir. Den Nachfolgern von Jesus drohte durch das Festhalten an dieser Jesus-Geschichte nur Schlechtes. Nur Schlechtes. Verfolgung, Ausgrenzung, Verlust von sozialen Kontakten, soziale Ächtung, überhaupt kein finanzieller Vorteil und am Ende möglicherweise die elendige Hinrichtung an einem römischen Kreuz. Und das war eine Schamkultur damals, oder ist es bis heute? Das ist nicht wie bei uns heute, wenn jemand mit sowas kommt, dass man sagt, ja, wenn dein Herz dir das so sagt, dann zieh es doch durch. Das ist Schamkultur. Das heißt, durch die Entscheidung reißen sie ihre ganze Familie damit rein. Warum sollten sie das tun? Zu dieser Perspektive soll eine ganze Gruppe von Leuten gesagt haben, das ist es, was ich will, her mit dem Kreuz, für mich und meine Familie. Das ergibt einfach keinen Sinn. Warum hätten sie das tun sollen? Wer die Auferstehung ablehnt mit diesem Einwand, vielleicht ist er geklaut worden, muss ja solche Fragen beantworten können. Und zwar so, dass es schlüssig ist. So, bedeutet das bis hierher, dass Jesus auf jeden Fall auferstanden ist? Habe ich dir das damit bewiesen? Nicht unbedingt, aber es ist einfach eine weitere Richtung, über die wir nachdenken können und mit der wir unsere Gedanken füttern können. Ich glaube persönlich, das Grab war leer, weil es einen Gott gibt, der durch ein Wunder eingegriffen hat und Jesus vom Tod ins Leben zurückgebracht hat. Vierte und vorletzte Frage, und damit kommen wir langsam zur Landung. Wie konnte sich die frühe Christenheit so rasant entwickeln und ausbreiten? Das ist definitiv ein historisches Phänomen, über das Forscher bis heute nachdenken. Am Anfang waren es 12, dann waren es 120, nach kurzer Zeit schon waren es Tausende. Und heute ist das Christentum eine globale Weltreligion. Ob du an die Auferstehung glaubst oder nicht, spielt dafür überhaupt gar keine Rolle. Das ist definitiv ein Phänomen, was eine Erklärung braucht. Und Menschen suchen nach dem Motor, nach dem inneren Kern, der das angetrieben hat. Und ich frage mich, wie kann man denn so eine rasante Entwicklung erklären, ohne den Motor der Auferstehung, in einem Gebiet, in dem es schon Religionen gab. Also die Leute waren kein trockener Schwamm, die auf ein bisschen religiöses Wasser gewartet haben. Die hatten ihre Systeme am Laufen. Trotzdem fegt das Christentum darüber hinweg, ohne Geld, ohne Gewalt und breitet sich in einem Tempo aus, was einfach atemberaubend ist, von anfangs mehreren hundert zu Millionen. So, Menschen folgen Lügen und Hirngespinsten, das wissen wir alle. Es gibt auf dieser Welt die krankesten Gruppierungen und Glaubenssysteme. Manche davon tarnen sich sogar mit dem Denkmantel Christi. Keine von denen hat diese Dynamik und diese Stoßkraft zur Erneuerung und Veränderung, die das frühe Christentum hatte. Keine von denen kann das aufbringen. Sodass ich mich frage, ist das wirklich durch ein Märchen erklärbar? Reicht das als Erklärung aus? Kann es nicht sogar sein, dass es noch eine bessere Erklärung gibt, die vielleicht damit zusammenhängt, dass die ersten Christen von einer, im wahrsten Sinne des Wortes, übernatürlichen Kraft angetrieben waren? Eine, die sie eben nicht aus sich selbst heraus produzieren konnten. Dass da irgendwas war, was sie so motiviert hat, was sie selber von Feiglingen in mutige Menschen verwandelt hat. Vor der Kreuzigung, nach der Kreuzigung, weg waren sie alle, haben sich versteckt. Nach der Auferstehung auf einmal sind es mutige Menschen, die überall mit ihrem Leben dafür bezahlen wollen. Es muss einen absoluten Gamechanger gegeben haben, der das erklärt. Aber welcher ist es? Vielleicht der, von dem die frühen Christen erzählen, nämlich überall erzählen sie von der Auferstehung. Überall wollen sie Menschen zu einem Leben mit dem lebendigen Jesus einladen. So, und das bringt uns zur fünften und letzten Frage. Wieso erleben denn Menschen Jesus bis heute, wenn er doch vielleicht einfach geklaut worden ist, verbrannt worden ist, tot geblieben ist, wo auch immer abgeblieben ist? Wie kann man ihn dann bis heute erleben? Bis heute erleben Leute Jesus konkret und persönlich in ihrem Leben. So, das ist der Grund, warum ganz viele von euch heute hier sind. Die hinten sitzen haben den Vorteil, sie sehen alle, die vorne sitzen können. Ihr könnt euch ja mal umschauen, dreht euch mal um und schaut mal, wie viele hier sind. So, das ist der Grund, warum Menschen das hier erleben. Und was sind denn wir als Projekt X schon gegen die gesamte Christenheit durch die gesamten Jahrhunderte? Was sind wir schon gegen die? Der Grund ist, dass Menschen bis heute erleben. Das heißt, wenn du die Leute, die du hier siehst, du müsstest denen auch sagen, du bildest dir das nur ein. Das sind Leute, die bei klarem Verstand Jesus erleben. Die erleben Trost in Trauer, Kraft in Schwäche, neue Hoffnung in Verzweiflung, Rat bei Lebensentscheidungen, Freiheit von Bindungen, Entlastung von Schuld. Sie erleben bei Jesus eine unendlich tiefe Liebe. Du müsstest ihnen sagen, du bildest dir das alles nur ein. Obwohl ich merke, dass du bei klarem Verstand bist. Was sind wir als Projekt X schon gegen diese weltweite Kirche? Glaubst du wirklich, ist es möglich, dass ein Märchen von einer ausgedachten Auferstehung seit 2000 Jahren diese Kraft bis heute entwickeln kann? Also ich für mich würde sagen, das finde ich fast noch schwerer zu glauben, als einfach an einen Gott zu glauben, der jemanden vom Tod ins Leben zurückbringt. Das finde ich fast noch schwieriger zu glauben. So, beweisen diese Punkte jetzt zu 100%, dass Jesus auferstanden ist? Ja, also nicht im Sinne eines mathematischen Beweises. Ja, wir sind nicht auf dieser Ebene. Sie können aber zu dem Schluss dich leiten, dass Jesus auferstanden sein muss, weil sie alle in diese Richtung weisen. Sie alle bieten auf diese Fragen eine richtig gute Erklärung. Sie alle entschlüsseln diese Fragen und bieten eine Erklärung und in Summe das Gesamtpaket. Es gibt noch mehr dafür. Ich muss mich tatsächlich ein bisschen beschränken für heute. Es gibt noch mehr davon, weisen immer in diese Richtung, Jesus muss auferstanden sein. Jesus muss auferstanden sein, weil man mit seiner Auferstehung diese Fragen schlüssig beantworten kann. Das ist der Schluss, zu dem ich gekommen bin. Und viele andere hier mit mir gemeinsam. So, was kannst du mit diesen ganzen Gedanken machen, wenn du jetzt nach Hause gehst? Was könnte für dich eine Chance sein, das für dich weiterzudenken? Ich breche es mal runter auf eine andere Ebene, die damit zusammenhängt. Letztlich ist es alles eine Frage deines Gottesbildes und deiner Weltanschauung. Ja, das ist letztlich alles. Wenn du eine Weltanschauung einnimmst, in der es so einen Gott nicht gibt, dann kommst du zwangsläufig zu dem Schluss und sagst, sowas passiert nicht, weil es gibt in meiner Weltanschauung so einen Gott nicht, der sowas tut. Wenn du auf dieser Säule stehst und die Welt anschaust, ergibt Auferstehung für dich einfach keinen Sinn, dann wirst du Schwierigkeiten haben damit, mit Auferstehung, weil es das nicht gibt in deiner Welt. Dann wirst du aber auch Schwierigkeiten haben mit Weihnachten, wo wir im Zentrum haben, dass Jesus Mensch geworden ist, also die Menschwerdung Gottes. Du wirst Schwierigkeiten haben mit Kirche, mit Gotteserfahrungen, mit erhörten Gebeten, also dass Menschen zu diesem Gott reden und es passiert was daraufhin. Mit all dem wirst du Schwierigkeiten haben, weil das nicht in die Weltanschauung passt. Wenn du aber deine Weltanschauung wechselst und einen neuen Standpunkt einnimmst, in der sowas geht, wenn du das eintauschst gegen eine Weltanschauung, in der es einen Gott gibt, der sowas tun kann, der eingreifen kann, wenn du von einem Gott ausgehst, der ein Schöpfergott ist, der alles in seiner Hand hält, der Herr ist, der größer ist als Leben und Tod, der aktiv in den Lauf dieser Geschichte eingreift, wenn du diese Position einnimmst, und von diesem Standpunkt aus die Welt betrachtest, ist Auferstehung kein Problem. Innerhalb dieser Weltanschauung ist es absolut sinnvoll, davon auszugehen, dass Gott das tun kann und tun wird. Es ist kein Problem. Auferstehung ist dann für ihn nur eins neben anderen Dingen, die er tut. Und für ihn gar nicht so ein großes Ding. Zu so einem Wechsel lade ich dich ein. Unterm Strich geht es darum, dass du deine Weltanschauung wechselst. Dazu lade ich dich ein, deinen Standpunkt herauszufordern. Du kannst keinen Glauben bei dir erzwingen. Wir tun das hier auch nicht. Wir sind bei klarem Verstand, wenn wir uns hier sonntags treffen. Ja, Wir machen keine Massenhypnose, wir machen kein Gaslighting oder was wir alles für solche Begriffe haben. Wir reden uns nichts ein, wir erleben das bei klarem Verstand, dass Gott eingreift und haben bei klarem Verstand einen Wechsel der Weltanschauung vollzogen. Dazu lade ich dich ein. Forder deinen Zweifel heraus. Schau, ob er Bestand hat. Du kannst Glauben nicht erzwingen, aber du kannst deine Zweifel herausfordern und deine Position überdenken. Und dazu würde ich dir gerne Mut machen, wenn du von heute an hier nach Hause gehst, wieder darüber nachzudenken, wo stehst du eigentlich Gott gegenüber? Ist es nicht vielleicht an der Zeit, meinen Standpunkt zu wechseln? So, wir nehmen uns jetzt einfach eine Zeit mit 3 Songs, das sind gesungene Gebete. Das erste Lied geht darum, dass der Tod, ja, wie inhaftiert worden ist, gefangen genommen worden ist. Und gibt uns eine Chance, darauf zu antworten mit einer ganz anderen Art und Weise. Gesungene Gebete. Und vorher spreche ich noch ein kurzes Gebet und komme dann zum Ende. Danke, Jesus, dass du lebst, dass du auferstanden bist und dass man dich erleben, erfahren kann. Und danke, dass du mit jedem von uns deine Geschichte hast, deinen Weg hast und darauf wollen wir vertrauen, dass du dich zeigst. Dass du den einen oder anderen Gedanken von heute mitnimmst und uns wieder in die Gedanken holst und er uns hilft, dich besser kennenzulernen. Weil du lebst und danke, dass wir das gemeinsam heute feiern können und uns daran festhalten können, das bekennen können, glauben können, dass wir nicht einer toten Philosophie folgen, sondern einem lebendigen Gott. Amen.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Ensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.